Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zur Nerdhypertrophie meets Rapid Science. Wie ihr hört, noch nicht hört oder sehen würdet, ich bin immer noch nicht da drin, dass der Podcast nur noch auditiv zu hören ist. Simon Wetzel, Thomas Geider haben sich zu mir gesellt. Ja, die sitzen jetzt auch vor dem Mikrofon. Jungs, erstmal wieder ein warmes, herzliches Willkommen zurück. Hallo. in der
moin,
Runde.
Moin,
ja, moin. Moin. Und wir haben uns wieder zwei Studien. Oder die Jungs haben sich zwei Studien wieder rausgesucht, um mal zu gucken, was wir da wieder für uns rausziehen können, für unsere Sucht nach mehr Hypertrophie. Ja, kann man ja fast schon sagen. Jungs, kurzes Feedback eurerseits oder wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, haben wir die letzten zwei Episoden gar nicht drüber geschnackt. Gibt's irgendwas Neues in sportlicher Hinsicht?
Simon, du zuerst.
Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, ne? Bin weiterhin fleißig am Trainieren, weiterhin am Gas geben, wie immer. Und nee, ich würde sagen, normaler Trainingsalltag.
Du genießt den Prozess.
Bühne. Wann
Bühne?
Oh je, diese Frage wird mich bis auf Lebzeiten wahrscheinlich verfolgen.
Simon, ich würde das echt nicht vor dir herschieben, ne? Also, du weißt ja, wie man sagt, man lebt nur einmal und die Zeit läuft ab. Ich würde mach einfach. Du wirst es nicht bereuen und mach's jetzt, solange du noch jung und knackig bist.
Weißt du, meine,
was sagst du dazu?
Meine Hoffnung ist noch so ein bisschen, weißt du, je älter ich werde, desto reifer wird halt auch die Muskulatur und das kommt mir dann auf der Bühne zugute.
Die Muskelqualität.
Die Muskelqualität. Die kommt erst noch bei mir.
Ja, aber du musst da wirklich abwägen, ja, kann ich jetzt aus meiner Warte sagen. Ne? Also mit dem Alter wird es dann nicht leichter. Ne? Obwohl ich letztes Jahr, wann war ich auf der Bühne letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Das war noch einfach, aber da war ich halt auch noch 39. Mit 40 ist dann komplett auf einmal vorbei.
Aber Arne, wenn ich das mal so sagen darf, du hast echt einen guten Job gemacht. Ne? Also ich denke, keiner wird dir abnehmen, dass du 39, 40 Jahre alt bist.
No way.
Nee, haben die meisten auch nicht gedacht. Haben sie tatsächlich nicht gedacht. Also ich hätte ja eigentlich schon, jetzt mal rein fiktiv, ich wäre ein Jahr älter gewesen, bei den Masters starten können. Ja. Und das war ja überhaupt nicht im Gespräch halt. Ne?
Also aber Arne, bei mir in der Klasse, bei den Masters, war genau einer. Und das ist nicht geil. Also,
nee. In der nächsten Saison, wenn das eine Option ist, dann auch nur, wenn da mindestens drei andere auch dabei sind. Ja. Und ich weiß, ich habe mich da noch nie mit befasst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das noch nie so wirklich angeguckt.
Warte noch ein bisschen, dann bin ich auch im Start.
Echt? Ja, wie lange noch? Wie lange noch?
Na, es wird noch ein bisschen dauern.
Okay.
Aber Simon, Arne hat absolut recht. Worauf warten?
Ja.
Mach, ehrlich. Du würdest eine gute Figur abgeben, ehrlich.
Meinst du?
Ja, 100%. Ey, wenn ich das geschafft habe, Alter, ich bin 2 Meter groß, ich bin schlaksig und du kriegst es definitiv hin, wirklich.
Ja.
Mach.
Tu es so, wenn ihr Simon auf der Bühne sehen wollt, dann schreibt ihm jetzt jeder unzählige DMs. Wir wollen Simon auf der Bühne sehen. Mach es jetzt, auf alle Fälle. Der spricht so viel dafür. Das hat, da hat Thomas absolut recht. A, du hast jetzt genügend Masse definitiv am Start. Du wirst nicht jünger. Und vor allen Dingen wird die Konkurrenz von Jahr zu Jahr brutaler.
Jo,
also es geht zwar sowieso nicht um die Konkurrenz, ne, aber es wird halt echt immer brutaler. So, das
wird, ich
will nicht wissen, wie das in 5 Jahren aussieht. So eine Wettkampfdichte aussieht.
Ja, absolut.
In Deutschland oder England, wird brutal sein.
Ja. Nee, das ist wirklich, finde ich, sehr, also kann man sehr krass beobachten, wie wirklich die Leistungsdichte zunimmt. Auch jetzt im Powerlifting war ja neulich die deutsche Meisterschaft. Auch da, also ich fasse jetzt mal alles so Kraftsport, Krafttraining zusammen, auch Bodybuilding, Powerlifting oder whatever. Aber auch da ist brutal mittlerweile. Also was da für ein Level ist. Und wenn ich überlege, jetzt zum Beispiel so in der, nehmen wir zum Beispiel die 105er-Klasse bei den Herren, so vor ein paar Jahren, das war immer schon richtig krass, wenn man da die 700 geknackt hat. So, das war immer schon, boah, da weißt du schon, also wer über 700 kommt, der spielt schon so ganz vorne mit dabei. Und mittlerweile gefühlt, wenn du keine 700 machst, dann hast du eigentlich in der Klasse, jetzt mal hart gesagt, fast nichts verloren. So, ne? Soll jetzt niemanden demotivieren, irgendwo mitzumachen. Ja. Aber es ist trotzdem wirklich echt brutal schwer geworden, vorne mitzuspielen.
Es kommen immer mehr Mutanten rein. Also in beiden Sportarten. Das
krank.
Ist einfach so. Aber ja, wie du sagst, ich finde, davon sollte man sich nicht abhalten lassen, sondern nee, einfach sein Ding machen. Das sind halt die genetischen Ausnahmen am Ende des Tages, so wie in jeder anderen Sportart auch. Nicht jeder wird ein LeBron James sein, nicht jeder wird ein Cristiano Ronaldo sein. Das heißt aber nicht, dass er es in seinem Rahmen nicht machen könnte und auch erfolgreich machen könnte. Also
absolut. Ja.
Vielleicht wir gehen gleich in die Themen, Leute, aber was mich da mal eure Meinung interessieren würde, glaubt ihr, es liegt daran, dass mehr Ausnahmetalente in den entsprechenden Sportbereichen sind, weil mehr Leute den Sport machen? Oder weil wir einfach in den letzten 10 Jahren einfach deutlich mehr wissen, wie es effizienter funktioniert?
Ersteres, hätte ich gesagt. Okay. Also ich glaub nicht, dass sich das Training so hart verändert hat, dass wir jetzt sagen könnten, die Trainingsmethoden sind so unfassbar krass geworden, dass sich die Leute zu 100% gesteigert haben. Glaube ich nicht. Ich denke, beide Sportarten werden einfach populärer und die genetischen Ausnahmen kommen in die Sportarten. Viele erkennen auch erstmal, dass sie genetische Ausnahmen sind, wenn sie erstmal eine Kniebeuge machen im Gym. Und ich denke definitiv der Aspekt und nicht, dass sich das Training so bahnbrechend verändert hat. Das denke ich persönlich nicht.
Ja, würde ich auch voll und ganz zustimmen. Ich glaube einfach, es ist der größere Pool an Leuten, aus denen quasi rausgezogen wird und die dann in die Sportarten kommen. Und klar, ich meine, trainingstechnisch, das ist sicherlich alles effizienter und effektiver geworden im Vergleich zu vor, nehmen wir mal 10 Jahren oder so, keine Frage. Aber ich finde teilweise auch, wenn du dir dann diese Mutanten einfach anguckst, die entwickeln sich ja oft schon innerhalb des ersten Jahres, wo du denkst so, Alter, wo kommt das bitte her? Und in diesem ersten Jahr werden die wenigsten ihr Training schon derart ausgetüftelt gestaltet haben, sondern machen halt ist es dann vielleicht ein solider Plan, irgendwas Vorgefertigtes, vielleicht besser als was man eben vor 10, 15 Jahren in der Flex oder so gelesen hat. Aber trotzdem, wo man, glaube ich, dann noch nicht sagen kann, okay, das liegt jetzt daran, weil sie so viel besser trainieren als damals, sondern weil eben einfach ein größerer Genpool zur Verfügung steht.
Right. Interessant. Dann lasst uns in die Themen reinstarten. Ich glaube, Thomas beginnt wieder. Dann haben wir immer die ähnliche Reihenfolge, damit ihr nicht verwehrt werdet.
Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht am Titel. Also der Titel lautet Triceps Brachii Hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus the neutral arm position. Die Studie ist von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, ist was Japanisches oder sowas, Maeo et al. 2022. Also super, super aktuelle Studie. Und wer den Titel gerade nicht wirklich verstanden hat, weil ich ihn nicht super ausgesprochen habe, in der Studie geht es mehr oder weniger um Trizepsstrecken, einmal in der Überkopfposition und einmal Trizepsstrecken mit dem Arm angelegt am Körper. Also so, wie wir es im Gym eigentlich auch kennen. Und sekundär geht es auch irgendwo in dieser Studie um das Thema Training bei langen Muskellängen versus kurze Muskellängen. Arne, ich glaube, unser allererster Podcast war damals zu dem Thema hier in dieser Dreierrunde, noch bevor wir dieses Rapid Science und Netto-Hypertrophie-Cast zusammengenommen haben. Also wer da nochmal reinhören möchte, kann das, denke ich, machen. Aber ich fange jetzt mit der Studie an. Wir hatten in der Studie 21 Probanden, 14 Männer und 7 Frauen, im Schnitt 23 Jahre alt. In den letzten 12 Monaten haben diese Probanden keinen Kraftsport gemacht. Wie so selten. Benutzt wurde ein Within-Subject-Design. Das finde ich persönlich immer sehr cool, obwohl sich dabei manche schon online das Maul zerrissen haben. Aber sei es drum. Auf jeden Fall, ein Proband wird mit einem Arm die Überkopfübung trainieren und mit dem anderen Arm wird er die andere Übung mit dem Arm am Körper trainieren. Also, ne? Rechter Arm macht zum Beispiel über Kopf, linker Arm macht zum Beispiel das Trizepsstrecken am Körper. Trainiert wurde 2-mal pro Woche für insgesamt 12 Wochen. Der Trainingsplan bestand aus einem 5x10 mit 70% für beide Übungen und das wurde progressiv gesteigert. Wenn 5 Sätze à 10 Reps mit einem Gewicht absolviert wurden, wurde leicht gesteigert. Wenn ich das aber mal richtig verstehe in den Studien, ist das so immer im Ermessen der Autoren quasi, wann gesteigert wird oder wann nicht, kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen auf die Bewegungsqualität auch drauf an. Hypertrophie wurde in allen Trizepsköpfen gemessen, also einmal im Langkopf, im Lateralen und im Medialen und dann quasi noch einmal zusammengenommen für den gesamten Trizeps. Und das war auch schon der Ablauf der Studie. Ich komme direkt zu den Ergebnissen. Vorweg sei zu sagen, die Überkopfgruppe, also die Trizepsstrecken Überkopf ausgeführt hat, hypertrophierte in allen drei Köpfen signifikant stärker als die neutrale Gruppe. Ich lese die Ergebnisse einmal kurz vor. Für den langen Trizepskopf hat die Überkopfgruppe Gains von 28% gemacht und die andere Gruppe 19%. Im lateralen und medialen Kopf, hier einfach mal zusammengenommen, Überkopfgruppe 14%, neutrale Gruppe 10%. Ich runde gerade auf und ab, also es ist noch eine Nachkommastelle, aber sei es drum. Und im gesamten Trizepskopf hat die Überkopfgruppe 20% gegaint und die neutrale Gruppe, also mit Arm am Körper, 14% gegaint. Also ich denke, recht solide Ergebnisse für beide Gruppen, aber noch solider auf jeden Fall für die Überkopfgruppe, da, wie gesagt, statistische Signifikanz auch ermittelt wurde. Paar Anmerkungen dazu. Das Ergebnis des langen Kopfes über Kopf lässt sich eventuell dadurch erklären, dass der lange Kopf des Trizeps in der Überkopfposition gestretched wird. Das heißt, bei einer langen Muskellänge trainiert wird, wo immer nahe liegt, dass der Muskel sowohl aktive Spannung erzeugt, also bei der Kontraktion zum Beispiel, als auch passive Spannung erfährt durch die Dehnung. Hier würde ich kurz einwerfen, ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf meiner Webseite, der erklärt das ganze Thema ziemlich ins Detail. Wer das abchecken möchte, kann das gerne mal machen. Gut, dieses Phänomen würde man aber nur beim langen Kopf finden. Wie gesagt, der mediale und laterale Kopf des Trizeps, die profitieren nicht von einem Stretch in der Überkopfposition, da sie nicht am Schulterblatt ansetzen. Ein wesentlicher Unterschied, aber die Studie hat gezeigt, dass auch diese beiden Köpfe signifikant stärker hypertrophiert sind als also in der Überkopfposition als in der neutralen Position, was definitiv eine kleine Überraschung war. Die Autoren hatten eine Vermutung, woran das liegen könnte, wobei ich habe hier und da so ein bisschen rumgelesen. Ich glaube, sie waren sich selber nicht so hundertprozentig sicher. Eine Vermutung war auf jeden Fall, dass in der Überkopfposition eventuell mehr metabolischer Stress quasi angehäuft wurde als in der neutralen Position. Ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht sagen, aber das war eine Vermutung der Autoren, um diese Ergebnisse zu erklären. Sie hatten noch eine zweite, aber auf die komme ich gerade nicht, aber die war, glaube ich, noch schwammiger als die Vermutung. Um das Ganze in die Studienlage so ein bisschen einzuordnen, es gibt eine Studie von Stasinacki et al. 2018, wo ein relativ ähnliches Protokoll verwendet wurde. Aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass die da 6er-Reps gemacht haben, finde ich relativ low in den Reps für Trizepsstrecken, aber sei es drum. Auf jeden Fall wurde auch über Kopf und am Körper getestet. Und auch hier haben die Überkopfprobanden quasi bessere Gains gemacht, prozentual. Es wurde aber keine statistische Signifikanz ermittelt. Generell gibt es noch mehrere Studien, die quasi Training bei langen Muskellängen versus kurze Muskellängen vergleichen. Hier Mao et al., der die Trizepsstudie gemacht hat, hat auch eine interessante Studie zum Hamstring gemacht, wo er einmal Sitzendes gegen liegende Leg Curls verglichen hat. Und dort hat auch die Gruppe, die sitzend trainiert hat, also mehr Stretch im Hamstring hatte, bessere Gains gemacht als die liegende Gruppe. Eine weitere Studie von Pedrosa et al., ich glaube, die ist von 2021, dort wurde an der Leg Extension Maschine trainiert und da, was relativ interessant in der Studie war, es gab eine Gruppe, die hat mit einer Partial Range of Motion trainiert in der gestretchten Position. Ich glaube, das waren so die ersten 30, 40 Grad, die sie da ausgeführt haben. Und es gab auch eine Gruppe, die hat mit einer vollen Range of Motion trainiert. Und die Partial Range of Motion Gruppe hat in dieser Studie meines Wissens signifikant stärker hypertrophiert als die volle Range of Motion, was definitiv auch so eine, ja, nicht das üblichste Ergebnis ist, sage ich mal. Dann, was können wir mitnehmen in die Praxis? Also zumindest, was ich daraus mitnehmen würde. Ich sag mal so, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, du kannst nur noch Trizepsstrecken über Kopf machen oder nur noch Trizepsstrecken mit dem Arm am Körper, würde ich mich wahrscheinlich für über Kopf entscheiden. Aber nicht nur anhand dieser Studie, sondern auch anhand der Praxis und des Feelings, was man hat, einfach im Trizeps, wenn man über Kopf trainiert. Geht jetzt nur mir so, ihr könnt ja gleich sagen, was ihr dazu denkt, aber ich würde mich für über Kopf definitiv entscheiden und die Studien untermauern das jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Wenn ich es sonst in mein Training mit einbauen würde, würde ich wahrscheinlich isoliertes Trizeps-Training irgendwo in die Richtung 2/3 der Übung gehen in eine Überkopfposition und 1/3 zum Beispiel mit dem Arm am Körper. Ich denke, das wäre für mich zumindest so ein guter Richtwert, wonach ich einen Trainingsplan gestalten würde. Weil man darf nicht vergessen, es ist ja immer so, ich stelle hier diese Studienergebnisse vor und sage so, Überkopf ist signifikant besser als am Körper. Aber man darf nicht vergessen, die Gruppe, die mit dem Ellbogen am Körper trainiert hat, hat wirklich auch gute Gains gemacht. Also ich habe sie ja gerade vorgelesen, das waren alles Gains über 10%. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, ne? Nur die Überkopfgruppe war halt tatsächlich nochmal ein bisschen besser. Was man auch zudem nicht vergessen darf, einen Muskel in verschiedenen Positionen zu trainieren, kann natürlich nochmal unterschiedliche regionale Hypertrophie auslösen. Heißt, die Überkopfposition könnte vielleicht in den distalen Bereichen, also eher zum Ellbogen hin, was den Trizeps angeht, eventuell stärkere Gains machen. Die Gruppe, die am Körper trainiert, könnte in den proximalen Teilen, also Trizeps zur Schulter hin quasi, bessere Gains machen. Das ist noch alles nicht so ganz klar. Also die Tendenz geht eigentlich dazu, dass die Gruppen, die immer in gestretchten Positionen trainieren, allround bessere Hypertrophie machen und die in verkürzten Positionen eher proximal bessere Hypertrophie machen. Aber ich muss auch dazu sagen, proximal wird meistens in der Muskelmitte gemessen und nicht ganz nah zum Beispiel zur Schulter hin. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier könnte es zum Beispiel zur Schulter hin vielleicht nochmal bessere Ergebnisse für die Gruppe, die am Arm trainiert, geben können. Des Weiteren, ich denke, Variation mit ins Training reinzubringen, also eine gesunde Mischung aus Überkopfübung oder am Körperübung, macht auch einfach Bock, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Immer das Gleiche zu machen, ist auch irgendwo langweilig. Und der letzte Punkt, den ich immer gerne betonen würde, diese Studie ermittelt Ergebnisse für 12 Wochen. Ich schätze mal, die ganzen Hörer, die jetzt gerade zuhören, die trainieren länger als 12 Wochen. Damit will ich immer so ein bisschen einstreuen, dass über einen langen Trainingsverlauf beziehungsweise über eine lange Trainingskarriere natürlich beide werden irgendwo ans Ziel kommen. Ja, also das wird sich durch die lange Zeit auch irgendwo ein bisschen ausgleichen. Klar, vielleicht macht die Überkopfgruppe ein bisschen bessere Gains und ein bisschen schnellere Gains, aber auch die andere Gruppe würde, denke ich mal, theoretisch nach langer, langer Trainingszeit auch gute Ergebnisse erzeugen. So, ich hoffe, es war alles verständlich.
Absolut, absolut. Ja, also mein Feedback, wie du es ja auch schon in die Studienlage eingeordnet hast, verwundert mich das jetzt nicht. Also klar, dass die anderen auch so gute Ergebnisse erzielt haben, obwohl sie so trainiert haben, schon ein bisschen. Aber halt die langen Muskellängen, das ist ja ein Thema, was sich jetzt seit ein paar Jahren wieder deutlich mehr in den Vordergrund geschoben hat und was aus meiner Sicht auch und aus meiner Praxis heraus auch definitiv auch Sinn macht. So ein bisschen vielleicht erklärt, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass viele Athleten, wenn sie sich darauf konzentrieren, auch richtig erstmal lernen, wie lang der Muskel überhaupt ist. Also wo sind da überall Muskelfasern von Ansatz bis Ursprung und auch neuronal erstmal verschalten, okay, da kann ich auch kontrahieren. Also, ne, dass da so ein Aha-Effekt kommt, okay, jetzt mal richtig mit Stretch und da ist auch eine Kontraktion und dann kommt da auch so dieser Hunger und diese Gier nach, okay, dann will ich da auch wachsen, ne? Und da will ich da auch besser werden. Und wenn man da vielleicht so jahrelang in seinem Trott war, in seinen Basic-Übungen, wo das halt vielleicht nicht mal zur Hälfte drin war, ja, sich darauf zu fokussieren oder weniger, dann ist da halt immer ein Riesenpotenzial. Ne? Also das sehe ich ganz klar und das da kann ich das so aus der Praxis definitiv bestätigen, dass sich das für alle lohnen wird und das auch ein spürbarer Effekt ist. Ne? Also um das mal jetzt ganz unwissenschaftlich zu sagen, man spürt einfach, dass da irgendwas passieren wird in dem Satz. Das ist einfach ein Reiz, da wird was passieren. Und dann gibt es halt so Sachen, wo du sagst, na gut, das brennt und das ist auch irgendwie alles verkürzt und aua, aber okay, mache ich halt dazu, um sicher zu gehen, halt wirklich alle Hypertrophietreiber da irgendwie mit reinzukriegen. Aber das so mein Feedback dazu. Weil ich mal gerade überlegt habe, so viel Überkopfübung mache ich selber gar nicht für den Trizeps. Nee. Muss ich mich mal mit meinem Coach drüber unterhalten.
Ich meine, wenn es auch so funktioniert, dann lass es dabei.
Nee, also ich habe sowieso immer schon extrem dominanten Trizeps gehabt, von daher ist das auch nicht so für mich nicht so das Thema.
Das sind ja auch immer nur Richtlinien und Empfehlungen, wie man es probieren könnte und von wo man dann anpasst für sich individuell.
Ja. Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Absolut, absolut. Kurze Frage in die Runde, jetzt rein, ich will nicht sagen unwissenschaftlich, aber vom Feeling her, wenn ihr jetzt eine Variante macht, wo ihr den Oberarm nah am Körper habt oder eben eine Überkopf-Variante, was taugt euch besser, wenn es um das Training vom Trizeps geht? Also oder spürt ihr überhaupt einen Unterschied oder wie ist es da bei euch in der Praxis?
Also ich hatte ja schon gesagt, bei mir in der Praxis auf jeden Fall über Kopf. Es fühlt sich immer, was Arne eigentlich gerade so versucht hat zu erklären, es fühlt sich immer nach mehr Stretch, nach mehr Zerreißen, nach dass einfach mehr passiert an. Ja. Und am Körper fühlt sich für mich immer so ein bisschen, als wird was fehlen, als wird quasi genau das fehlen, also dieses Ziehen. Also die da komplett in die Kontraktion zu arbeiten, gibt mir nicht das gleiche geile Feeling, wie zum Beispiel über Kopf zu arbeiten. Mhm. Aber des Weiteren würde ich jetzt auch zum Beispiel sagen, mit einer Ausführung am Körper hätte ich jetzt persönlich gesagt, ist es etwas besser zu stabilisieren, sich in Position zu bringen. Über Kopf ist es halt immer so ein bisschen, je nachdem, wie man es auch macht. Also es gibt auch coole Varianten über Kopf, die kriegt man sehr, sehr gut stabilisiert. Aber ihr kennt das, dieses klassische an Kabelzug gehen, über Kopf greifen, sich ein bisschen nach vorne lehnen und dann so machen, ist natürlich auch immer gar nicht so leicht, zumindest für Anfänger, da die Schultern in einer guten Position zu halten, dass die nicht in alle Richtungen kreuz und quer sich bewegen und wirklich sehr konzentriert und isoliert auf den Trizeps zu kommen. Das finde ich persönlich immer, und schätze ich jetzt auch mal bei Anfängern, ist es ein bisschen leichter am Körper zu machen, weil man sich halt immer so ein bisschen tight machen kann. Man kann die Oberarme an den Körper drücken. Das hat man halt über Kopf nicht.
Interessant. Also, ist halt für mich auch mal so das alte Spiel zwischen am Körper kann es natürlich vermeintlich deutlich mehr mechanische Last bewegen, ganz klar, ne, als über am Kopf. Und ich finde, dass auch das Überkopf definitiv schwerer auszubelasten ist, aufgrund der Zuglinie, die du irgendwie konstant irgendwie stabilisieren willst, aufgrund der Schultern. Das ist schon gar nicht so leicht, da wirklich den Muskel zu, sagen wir mal, zu 95% alle Fasern da freizuschalten und auf Feuer zu stellen. Das ist echt nicht einfach. Das ist in der anderen Variante am Körper definitiv leichter. Mechanische Last, wie gesagt, die ist da wahrscheinlich größer. Das ist dann wieder das, wo will ich mich jetzt hin orientieren? Deswegen können wir auch beides machen, müssen wir uns ja nicht für entscheiden. Ja. Was da dann halt immer noch im Raum steht, ist halt so eine Druckübung halt, ne? Das ist ja auch immer so, da scheiden sich ja auch immer so die Geister. Die einen schwören drauf und sagen halt, nur so kriegst du einen fleischigen Trizeps. Genau, die anderen lassen es halt komplett raus aufgrund so, ja, Funktion, ne?
So. Ja, ich sag mal, also wenn ich meine 2 Cent dazu abgeben darf, ich denke, eine isolierte Trizepsübung, wo der Arm, in welcher Position auch immer, fest verankert ist, also zum Beispiel über Kopf oder am Körper, ist bezüglich des langen Kopfes sehr, sehr sinnvoll. Dazu gibt es auch 1-2 Studien, die das auch genau bestätigen, weil bei Drückübungen wird der lange Kopf, bei gängigen Drückungen, also zum Beispiel Bankdrücken, ne, das kennt jeder, da wird der lange Kopf sehr wahrscheinlich nicht viel zu tun, weil er halt während der Aufwärtsbewegung im Ellbogengelenk kürzer wird und im Schultergelenk länger wird, also dementsprechend wahrscheinlich nicht so eine krasse Längenveränderung durchläuft wie der mediale und laterale Kopf. Deswegen würde ich hier, also ich will nicht sagen, dass heftige Drückübungen einen fleischigen Trizeps geben, das tun sie definitiv, aber aufgrund, also hinsichtlich des langen Kopfes macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, auch was Isoliertes mit ins Training einzubauen.
Und ich denke mal, gerade was den Trizeps angeht, da haben wir ja meistens doch schon genügend Slots in unserer Trainingswoche, in unserem Mikrozyklus, um das auch irgendwie sinnvoll abzudecken, wenn man es in der Programmierung hinkriegt. Ich meine,
selbst eine Trizepsübung, sei es jetzt in der Oberkörpereinheit oder in einer Push-Einheit oder wie auch immer. Ich denke, dafür ist Platz. Hätte ich jetzt persönlich gesagt.
Ja. Aber jetzt,
oder, wo
jetzt.
Du trainierst doch nie Arme, ne?
Bitte?
Ich sag, du trainierst ja nie Arme, ne? Hast du
gesagt? Nee, gar nicht. Nie.
Mach nur Dips und Klimmzüge.
Genau, ich mach nur Dips.
Aber Simon, wie ist denn deine persönliche Erfahrung? Weil du hast ja das Ganze ins Rollen gebracht.
Ja, also erstmal zu dem letzten, es war, ich denke auch von Thomas, eine ironische Anspielung. Ich trainiere tatsächlich ultra viel Arme aktuell. Also, also kein Scheiß jetzt. Ich fange jedes Training, egal was danach kommt, konsequent mit seitliche Schulter und Arme an. Einfach weil das meine absoluten Schwächen sind. Und egal, ob ich danach dann irgendwelche Zugübungen mache, Drückübungen oder meine Beine trainiere. Am Anfang werden immer Arme und Schultern trainiert, also das ist fix.
Krass, also machst du Bizeps vor Pullübung und Trizeps vor
Pushübung? Ja.
Krass, ja, habe ich noch nie gehört, aber ich weiß, Simon, du bist immer special in manchen Sachen und meistens auch sehr intuitiv richtig mit dem, was du machst. Finde ich sehr interessant.
Es ist halt auch gerade bei mir zum Beispiel, nehmen wir mal das Rückentraining als Beispiel. Ich trainiere extrem gerne Rücken, auch einfach, weil ich weiß, so Zugübungen, da bin ich halt relativ gut. Dementsprechend macht es mir halt auch viel Spaß. So.
Kann ich bestätigen.
Und dann ist es halt immer, wenn ich dann mit dem Rückentraining anfange und dann, bis ich dann zu den Armen komme am Ende, habe ich meistens schon ziemlich ordentlich Gas gegeben. Mhm. Und dann habe ich selber gemerkt, so am Ende, mein Armtraining leidet einfach darunter. Und rein optisch gesehen ist es nun halt mal einfach bei mir auch sicherlich aufgrund meiner Körpergröße ein Stück weit geschuldet, dass ich mir einfach schwer tue, zumindest optisch dicke Arme aufzubauen. Mit den Schultern genau das Gleiche. Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe jetzt mal konsequent durch, wirklich die optischen Schwächen ganz an den Anfang zu stellen, egal was danach kommt.
Und, das ist konsequent. Also das ist wirklich konsequent. Ey.
Also mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Und um zu der Frage zu kommen mit dem Trizeps-Training. Bei mir ist es tatsächlich, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen, was heißt ein Sonderfall, aber ich glaube, das Phänomen hat vielleicht nicht jeder. Aber bei mir ist es tatsächlich so, bei allen Varianten, egal ob einarmig, egal ob mit einem Seil, mit einer geraden Stange, was auch immer, wenn ich den Oberarm nah am Körper halte, gerade was du eben angesprochen hast, Thomas, dieses Tight-Machen, sorgt bei mir dafür, dass ich es fast ausschließlich im Lat spüre und nicht im Trizeps. Okay. Es ist mega komisch. Und sobald ich den Oberarm quasi wegbringe vom Körper, also eben in dem Fall alles irgendwie über Kopf, oder selbst wenn ich's, ich sag mal, wie so ein Hybrid mache, also nicht ganz über Kopf, sondern so leicht weg vom Körper den Arm, ab dem Zeitpunkt spüre ich den Trizeps um ein Vielfaches mehr. Ich kann nicht genau erklären, warum es so ist. Jetzt rein objektiv von außen, glaube ich, ist die Technik nicht so beschissen bei ganz normalen Pushdowns zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich mache da quasi Überzüge oder so, deswegen spüre ich es im Lat. Ich kann es nicht erklären, aber zumindest bei mir hat sich das in der Praxis so gezeigt. Deswegen mache ich persönlich auch sehr, sehr gerne Überkopfvarianten. Okay. Ja.
Also ich würde schon Zusammenhang finden, dieses Tight-Machen, wovon ich rede, das ist ja im Grunde nicht mehr als eine Adduktion der Oberarme an den Körper.
Genau, und so eine isometrische Kontraktion
eigentlich. Machen.
Ja.
Und natürlich wird der Lat nicht deinen Ellbogen strecken, aber vielleicht hast du so einen krassen Lat, das hast du ja gesagt, dass du stark im Rückentraining bist, dass du mit dieser Adduktion so viel mehr rauspresst, als dann letztendlich aus dem Strecken deines Ellbogens. Ja, aber kann ich schon verstehen, dass du dann mit dem Ellbogen vom Körper weg ein besseres Feeling hast. Und ich meine letztendlich, egal wie du es machst, Hauptsache, ist so gut für dich, ne?
Hey, absolut, absolut, ja. Also von daher, ja, interessant aber auch zu hören, wie es bei euch dann ist, ne? Und wie es halt bei jedem auch so ein Stück weit variiert, klar. Immer Stichwort Individualität, ne?
Ja.
Alright, ich würde sagen, ihr habt euch gemerkt, tut eure Überkopf-Trizepsübung mindestens zu einem gewissen Grad mit einbauen, da werdet ihr sehr, 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 sehr sicher von profitieren. Das ist jetzt keine Wette oder so. Ja, Simon, willst du einstarten in die zweite Sache?
Sehr gerne. Dann kommen wir zur nächsten Studie. Knüpft tatsächlich, ich würde sagen, nicht so ganz hundertprozentig, aber so ein Stück weit auch an die Pre-Workout-Folge an, die wir vor, ich glaube, drei Episoden hatten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall geht es um das Thema Koffein und die Studie lautet: Can I have my coffee and drink it? A systematic review and meta-analysis to determine whether habitual caffeine consumption affects the ergogenic effect of caffeine. Von Carvalho und Kollegen aus dem Jahr 2022, also auch super aktuell. Und in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr geile Untersuchung, weil es, glaube ich, auch um ein Thema geht, was tatsächlich oft so ein bisschen kommuniziert wird, als wäre es schon relativ klar, dass es de facto so ist. Aber eigentlich ist es vielleicht doch nicht ganz so. Und im Konkreten geht es darum, dass die Autoren hier ein Review und eine Meta-Analyse gemacht haben. Sie haben insgesamt 60 Studien mit einbezogen, also gar nicht so wenig. Und letzten Endes haben sie sich angeschaut, wie sich der regelmäßige Konsum von Koffein auf dessen akute Effekte auf die Leistung auswirkt. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand regelmäßig Monster trinkt, Kaffee trinkt, Pre-Workouts nimmt, oder Pre-Workout vielleicht in dem Fall nicht, aber Kaffee und Co. einfach im Alltag regelmäßig konsumiert, ob sich das dann auswirkt, wenn diese Person jetzt direkt vor dem Training oder vor irgendeiner körperlichen Belastung Koffein zuführt, ob sich dadurch dann die Leistung oder dieser Effekt auf die Leistung in irgendeiner Form schmälert. Das haben sie sich angeschaut. Und das Ganze untergliedert in verschiedene Subgruppen. Das heißt, sie haben sich einmal angeschaut, okay, verhält es sich dabei bei trainierten beziehungsweise untrainierten Probandinnen und Probanden unterschiedlich? Okay, dann wie sieht es aus zwischen Männern und Frauen? Gibt es da eventuell Unterschiede? Und sie haben sich das Ganze angeschaut bei verschiedenen, ich sag mal, Formen der körperlichen Aktivität. Also sprich einmal bei Ausdauertätigkeiten, bei Schnellkraftbewegung und bei Maximalkraftbewegung. Also gerade letztere beiden, sage ich mal, werden für uns vielleicht relevanter sein. Aber darin haben sie es nochmal untergliedert, um zu sehen, ob es da Unterschiede gab. Das sehr Interessante, wie ich finde, bei dieser Untersuchung ist, und das haben die Autoren auch mehrmals tatsächlich erwähnt in dieser Studie oder in dieser Untersuchung, ist, dass insgesamt nur ungefähr ein Drittel der Studien, die sie insgesamt jetzt zu diesem Thema rausgefiltert haben und letzten Endes in diese Meta-Analyse aufgenommen haben, überhaupt berücksichtigt haben, was die Probanden in der Regel sonst an Koffein zugeführt haben. Das heißt, ganz oft scheint es so bei Koffeinstudien zu sein, dass also Probandinnen und Probanden herangezogen werden. Es wird irgendeine Intervention gemacht, denen wird eine bestimmte Menge an Koffein gegeben, vor eben irgendeiner Aufgabe und dann geschaut, hat das einen positiven oder negativen oder keinen Effekt, was auch immer. Aber nur ungefähr ein Drittel dieser Studien hat auch überhaupt vorher gefragt, hey, habt ihr ansonsten regelmäßig Koffein zu euch genommen? Wenn ja, wie viel? Wenn ja, wann zuletzt und so weiter? Also diesen Faktor überhaupt mit einbezogen. Und hier haben sie sich eben jetzt in diesem Review ganz spezifisch nur diese Studien angeschaut, die das eben auch gemacht haben, die diesen Faktor der habitual caffeine consumption, also der habituellen Koffein, wie sagt man, der Konsumation, I don't know, wie sich das eben damit mit auswirkt. Und ich komme auch direkt zu den Ergebnissen. Erstmal relativ straightforward, wird für die allerwenigsten was Neues sein. Koffein wirkt sich erstmal signifikant positiv auf die akute Leistung aus gegenüber einem Placebo. Klar. Okay, ich denke, das sollte bei den allermeisten relativ klar sein. Und das auch unabhängig davon, um was jetzt für eine Art von körperlicher Betätigung es sich handelt. Also sprich, ob ihr jetzt ein Ausdauertraining macht, ein Schnellkrafttraining oder ein Maximalkrafttraining, Koffein hat einfach auf die Leistung erwiesenermaßen einen positiven Effekt. Das können wir da schon mal rauslesen. Dann das nächste, was ich sehr interessant fand, war, dass sich der regelmäßige Konsum von Koffein auch außerhalb dieser Dosis direkt vor einer körperlichen Aufgabe, sich scheinbar nicht negativ auf die akuten Effekte auszuwirken scheint. Und das unabhängig davon, ob jemand trainiert ist oder untrainiert ist, eben um was für eine Form der körperlichen Betätigung es sich handelt, also Ausdauer, Schnellkraft oder Maximalkraft, unabhängig davon, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, da gibt es auch keine Unterschiede. Und auch unabhängig davon, wann zuletzt Koffein konsumiert wurde. So, sie haben das nochmal unterteilt in unter 24 Stunden, 24 bis 28 Stunden und über 48 Stunden vor Zeitpunkt dieser akuten Koffeingabe und ob sich das nochmal irgendwie in irgendeiner Form auswirkt. Und hat sich eben gezeigt, nein, also es scheint keinen Unterschied zu machen, ob man jetzt gerne Monster trinkt, ob man gerne Kaffee trinkt, ob man das auch bis relativ zeitnah vor dem Training macht und dann erst sein Koffein, sein Pre-Workout oder was auch immer konsumiert. Es schmälert den Effekt von Koffein nicht. Was allerdings einen Unterschied zu machen scheint, ist die Dosis. Und da haben sie herausgefunden, dass sich vor allem eine Dosis zwischen 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht positiv auf die Leistung auswirkt. Und sobald es dann diese 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei einer Person mit 100 Kilo, wenn er 600 Milligramm, alles, was dann darüber hinausgeht, nimmt dieser Effekt ab und kann dann sogar eher ins Gegenteil umschlagen. Also haben vielleicht auch schon die ein oder anderen mal erlebt, bei zu viel Koffein konsumiert, dann wird das relativ schnell eher unangenehm und man wird dann so zittrig und hat dann wie so kalten Schweißausbruch und man ist alles andere als leistungsfähiger als vorher. Das heißt, diese 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Koffein scheinen irgendwo so eine Art Sweet Spot zu sein. Hier natürlich sicherlich auch punkto Individualität berücksichtigen. Das ist sicherlich bei jedem ein Stück weit anders. Aber irgendwo so in dieser Range scheint man ganz gut aufgehoben zu sein. Und alles darüber hinaus nehmen die Effekte dann ab oder kehren sich eventuell sogar ins Gegenteil um. Was heißt das jetzt genau für die Praxis? Erstmal, wie gesagt, Koffein wirkt akut leistungssteigernd. Egal, was ihr letzten Endes vorhabt, Koffein vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vor dieser Betätigung einzunehmen, wird sich sehr wahrscheinlich bei den meisten positiv auf die Leistung auswirken. Und das Ganze tut es auch, selbst wenn ihr regelmäßig Koffein zu euch nehmt. Okay? Und das eben auch unabhängig davon, ob ihr trainiert seid, nicht trainiert seid, Mann, Frau und eben was für ein Training ihr im Anschluss dann absolviert. Und das scheint auch dann wiederum so ein Stück weit zu zeigen, dass diese so eine Art, so eine Resensibilisierungsphase, wo man vielleicht auch bewusst mal auf Koffein verzichtet, um dann eventuell später wieder mehr von Koffein zu profitieren, zumindest nach jetzigem Forschungsstand, keinen wirklichen wissenschaftlichen Background zu haben scheint. Das heißt, man kann ja eigentlich darauf verzichten. Und ein Punkt, den auch die Autoren in der Diskussion aufbringen, den ich sehr, sehr, sehr gut fand, ist, dass ja dieses Vorgehen gerade oft so ein bisschen in Vorbereitung vielleicht auch auf einen Wettkampf, wenn wir jetzt vielleicht mehr im Powerlifting sind, betrieben wird, dass man sagt, okay, die letzten 2 Wochen vor dem Wettkampf, ich verzichte vielleicht bewusst auf Koffein, um dann am Wettkampftag noch mehr davon profitieren zu können. Kann auch in die Hose gehen, weil tatsächlich viele Probandinnen und Probanden berichten, dass wenn sie auf Koffein verzichten, gerade wenn sie vorher regelmäßig Koffein konsumiert haben, eine ganze Zeit lang erstmal negative Konsequenzen zu spüren bekommen. Da kamen dann sprich so Sachen wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Schlappheitsgefühle kamen dann auf. Und das ist halt dann immer so ein Abwägen, ob man dann gerade jetzt zum Beispiel kurz vorm Wettkampf diese Symptome, sage ich mal, für mehrere Tage in Kauf nehmen will, dadurch vielleicht auch das Training leidet, nur um dann in der Hoffnung, jetzt wissen wir ja, wahrscheinlich bringt's gar nichts, in der Hoffnung, um dann am Wettkampftag mehr davon profitieren zu können. Vielleicht zum Abschluss 1, 2 Limitationen zu dieser Studie. Zum einen, es ist natürlich nichtsdestotrotz unklar, ob sich nicht irgendwann doch ein leicht abnehmender Effekt durch einen regelmäßigen Koffeinkonsum zeigen könnte. Gerade wenn wir jetzt wirklich das Ganze mal über Monate oder sogar Jahre betrachten, da gibt es einfach keine Untersuchung, die das über einen derart langen Zeitraum machen, dass wir nicht wissen, ob es sich nicht dann doch irgendwann vielleicht einstellt und man sagt, hey, jetzt würde vielleicht so eine Resensibilisierungsphase doch Sinn ergeben. Das wissen wir einfach nicht, ab wann das kommen könnte und falls ja, in welchem Maße. Und wir wissen auch nicht, und das ist das Zweite, was unklar ist, ob ein längerer Koffeinentzug, also wenn wir wirklich über vielleicht ein paar Tage oder eine Woche hinausgehen, sagen, der verzichten jetzt mal einen Monat oder 2 komplett auf Koffein, ob sich nicht dann diese akuten Effekte durch eine Koffeinzugabe vor einer körperlichen Betätigung eventuell doch stärker äußern würden. Das wissen wir einfach nicht. Genau. Und das ist eigentlich erstmal soweit zu dieser Studie.
Also finde ich auch wieder interessant, dass diese Resensibilisierung sich da nicht als sinnig ergeben hat. Ne, wie du schon sagst, klar, im Großen rausgezoomt über Monate, Jahre, keine Ahnung, wird das sicherlich irgendwie einen Effekt haben, auch wenn es vielleicht nur ein gefühlter Effekt ist, aber ja, fand ich auch interessant, das Beispiel mit dem Powerlifting, dass man das dann erstmal so raustapert und dann voll wieder reinknallt, so hätte ich wahrscheinlich auch initial nicht als sinnig empfunden, so. Also finde ich halt auch einen guten Gedanken. Und ich habe auch gerade rausgekriegt, wo mein Schwindel herkommt. Ich habe einfach zu wenig Koffein konsumiert. Jetzt, ja. Das ist, ich hab gerade die Lösung gefunden. Nein, Spaß beiseite. Interessant. Und vor allen Dingen, ja, vielleicht auch diese 3 bis 6 Milligramm. Also alles über die 3, das ist dann ja auch schon, da muss man ja dann auch schon ganz gut was reinpumpen halt, ne? Also nehmen wir jetzt mal einen Standard-Krafttrainierenden, der wird ja jetzt nicht irgendwie alle, wir wiegen ja alle dann schon, wenn es die Herren sind, wahrscheinlich doch alle über 70, 80 Kilo. Vielleicht 90 Richtung 100.
Ja, dann ist das schon ganz ordentlich.
Ja, ja, ne? Also wenn man das mal umrechnet in Monster, dann tut's da eins definitiv nicht.
Ja.
Vielleicht gerade mal 2. So. Und da kann man ja überlegen, okay, was brauche ich denn für diesen Effekt halt wieder überhaupt, ne? Um den halt zu haben und diesen dann regelmäßig vielleicht auch zu haben.
Mhm.
Das ist dann schon, finde ich, eine gute Menge und auch ein guter Invest an Geld, Energie, ne, was man sich da so reinfährt, je nachdem, wie stark man halt aufhellend darauf reagiert halt. Ne? Ich glaube, hatten wir letztes Mal aber auch schon bei dem Pre-Workout-Thema zu dritt drüber debattiert. Ne? Also ich glaube, wir waren da ziemlich unterschiedlich, ne, in unserer Wahrnehmung, wie wir Koffein merken oder nicht merken. Ne? Also ich war da eher so der geringe Responder, aber ich habe halt auch nie über 3 Milligramm habe ich mir noch nie dauerhaft gegeben.
Ja, nur Simon, ich meine mich zu erinnern, dass du nichts spürst. Ne?
Ja. Auch nicht. Stimmt, nee, da war gar nichts.
Da war einfach gar nichts. Das ist irgendwie mein Körper, weiß ich nicht. Der ist manchmal ein bisschen seltsam bei sowas. Nee, also tatsächlich, bei Koffein, ich merke nur dann, wenn es eben ins Gegenteil umschlägt. Also wenn ich dann zu viel nehme und dann merke ich halt, dass es alles andere als leistungsförderlich ist. Das spüre ich dann schon. Aber so diese positiven Effekte, die viele beschreiben, gar nicht. Ich nehme es dann meistens trotzdem einfach so in der Hoffnung, vielleicht bringt es auch was, auch wenn ich nicht direkt was spüre. So ein bisschen placebo-mäßig vielleicht auch.
Better safe than sorry, ne?
Ja.
Dass da bei dir nicht so diesen Sweet Spot gibt, wo man sagt, so ja, dazwischen so ist es halt gut und davor ist halt gar nichts und dann kommt halt zu viel.
Ja.
Entweder gar nichts oder dann zu viel.
Ja, Tatsache. Tatsache. Also
geil.
Ja, ich habe wirklich, also wie gesagt, ich habe alles von 100 Milligramm bis zu 1 Gramm alles durchprobiert. Und ich merke gerade so in dieser Mitte, ich merke einfach nichts.
Ja. Interessant, was mir gerade als Gedanke kommt mit dieser Resensibilisierung, ich glaube, bei vielen ist es auch, glaube ich, gerne so genutzt, ne? Thema Deload, da wird dann halt auch das Koffein rausrotiert. Und so aus meiner Erfahrung heraus fühlen die meisten Athleten sich so nach 1-2 Tagen Deload halt auch erstmal richtig schlecht. So, wenn halt das ganze Adrenalin aus dem System raus ist, so aus der letzten Trainingswoche, und man so wirklich die Maskierung raus ist und man so richtig down ist und so richtig merkt, so, wenn dann halt auch noch Koffein rauskommt, so, dann ne, potenziert sich das ja wahrscheinlich nochmal.
Ja.
Kennen also, die meisten wahrscheinlich, ne, diesen Todestag, so des Deloads, Tag 3 oder 4 und so, und dann geht's erst bergauf.
Ja. Ja, und vielleicht auch nochmal abschließend so zu dieser Resensibilisierungsgeschichte. Also rein physiologisch, wie gesagt, Stand aktuell sehr wahrscheinlich nicht nötig, da auf Koffein zu verzichten, um eben dann sensibler wieder im Nachhinein drauf reagieren zu können. Das heißt, wenn man es aus dem Hintergrund macht, glaube ich, kann man sich es eigentlich sparen. Das heißt, man kann auch gerne weiterhin seinen Kaffee oder sein Monster trinken, wenn man es gerne mag. Ich glaube, es kann vielleicht nur dann sinnvoll sein, wenn man sagt, man möchte vielleicht sich auch selber bewusst, das heißt so ein bisschen challengen, aber auch sich selbst an den Punkt bringen, wo man jetzt nicht unbedingt sein Training davon abhängig macht, ob man jetzt vorher ein Monster getrunken hat oder nicht. Also, dass man sich auch selber mal wieder so ein bisschen zurückholt, so hey, es geht halt auch ohne und sich das auch selbst so ein bisschen bestätigt. Dafür finde ich es dann schon, kann es durchaus mal sinnvoll sein, ne? Bevor dann so eine Abhängigkeit eben entsteht oder auch Stichwort Pre-Workout, hatten wir auch damals in der Episode diskutiert, dass da, glaube ich, für viele wie so ein wie so ein Ritual irgendwie dahinter steckt. So, ich nehme jetzt mein Pre-Workout und dann mache ich das und das Lied an und dann fahre ich ins Gym und dann ist man so mental in diesem vorbereitenden Prozess, dass man sich da auch mal so ein Stück weit rausholt und nicht, dass man irgendwann denkt, so ohne das, es geht einfach nicht. Ne? Dafür finde ich, kann es dann schon sinnvoll sein.
Wenn ich noch zwei Sachen sagen darf. Erstens, super interessante Studie oder Meta wieder, Simon, muss ich dir echt mal lassen. Und auch wirklich immer richtig gut vorgetragen. Also selbst so viele Daten und viele Ergebnisse trägst du immer einwandfrei vor, dass man absolut komplett versteht, was gemacht wurde. Muss man erstmal schaffen. Ich weiß, dass das hier und da sehr schwer sein kann, wenn man sich auch gerade mal verhaspelt oder Bannwurmsätze bildet, so wie ich es gerne mal mache. Also das erstmal dazu. Ich hatte eine Frage. Ja. Ich hoffe, ich habe die nicht überhört. Glaube ich aber nicht. Aber ich schätze, sie wurde auch nicht beantwortet. Ich habe mich gefragt, wurde eventuell was dazu gesagt, dass ob Leute, die allgemein mehr Koffein konsumieren täglich, die zum Beispiel mehr brauchen Pre-Workout?
Ich glaube tatsächlich, das kam, ich müsste jetzt selber nochmal reinlesen. Ich meine, dass sie auf jeden Fall irgendwo in der Studie, ich gucke eben im Nachhinein nochmal rein, geschrieben haben, dass es keinen Unterschied macht, ob sie viel und regelmäßig konsumiert haben oder nicht. Zumindest auf die, eben auf die leistungsfördernde Wirkung. Ja. Aber was sie definitiv nicht geschrieben haben, weil das hätte ich sonst bemerkt, ganz im Speziellen, wenn jemand vorher sehr viel konsumiert hat, dann hat es sich auch nur ab so und so viel Milligramm positiv auf die Leistung im Anschluss geäußert. Das kam definitiv nicht.
Also ich wollte jetzt genau darauf hinaus, dass Leute, die allgemein viel konsumieren, zum Beispiel eher an dieser 6 Milligramm Grenze sind und Leute, die allgemein vielleicht gar nichts oder sehr wenig konsumieren, eher an dieser 3 Milligramm Grenze sind. Ja. Also ich könnte es mir so intuitiv vorstellen, aber keine Ahnung.
Das Einzige, was sie geschrieben haben, aber das war auch eher so ein bisschen Spekulation und Diskussion, dass es auch für die Autoren Sinn machen würde, dass wenn man regelmäßig Koffein konsumiert, dass dann diese Dosis, die man akut vor dem Training nimmt, höher sein sollte als das, was man halt normalerweise nimmt. Also wenn du jetzt normalerweise, weiß nicht, trinkst 4 Kaffee am Tag, dann tut's wahrscheinlich einfach nur der 5. Kaffee vorm Training nicht mehr. Also dann ist es wahrscheinlich eher zu gering. Das heißt, die Dosis muss da schon das übersteigen, was du normalerweise gewohnt bist. Ne, das ja. Aber auch das war eher, wie gesagt, in der Diskussion, wo sie ein bisschen spekuliert haben. Ja. Und was ich tatsächlich auch ganz cool fand, vielleicht weil es gerade dazu passt, sie haben auch beschrieben, eben neben dem, dass generell dieses habituelle Konsumieren von Koffein eh schon echt wenig immer mit einbezogen wurde in die Studie, dass selbst die Studien, die das gemacht haben, haben ganz oft eben vertraut auf das, was die Probanden berichtet haben. Also wenn die Probanden halt berichten, ja, ich trinke halt so 4 Kaffee am Tag, dann wurde das halt auch so mit aufgenommen. Und wir wissen, das, was berichtet wird und das, was dann oft de facto so ist, kann ein Stück weit auch abweichen. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich fand es mega interessant, weil mir das auch ehrlich gesagt so nicht bewusst war, dass das ein Faktor ist, der so außen vor gelassen wird. Und das ja eigentlich schon nicht ganz unwichtig erstmal erscheint.
Also ich fand es auch super interessant, auch bezüglich dieser Resensibilisierungsphase, weil das ist ja eigentlich immer so ein gängiges Gelaber, dass es die gibt und dass man deswegen Abstand davon nehmen muss. Genau deswegen fand ich es auch sehr, sehr interessant, diese ganze Geschichte. Hätte ich persönlich auch anders erwartet.
Ja, ehrlich gesagt
jetzt
auch.
Jetzt ist man eines Besseren belehrt. Oder vielleicht ist die Resensibilisierungsphase auch einfach nur ganz, ganz kurz für Koffein.
Das, wer weiß,
Könnte natürlich auch sein.
Ja, ich glaube, viele der Zuhörer werden jetzt aufatmen, kann ich mir vorstellen, und haben jetzt natürlich eine Legitimation durchzuballern halt 365 Tage im Jahr. Ja, wenn es halt nicht zu einem gewissen, wie sagt man das, ob zu einer gewissen Obsession wird, ja, ist das, glaube ich, ja auch völlig, völlig legitim. Also wenn man das jetzt so weiß, ne?
Wie macht ihr das, wenn ich fragen darf? Also seid ihr so unterwegs, dass ihr zum Beispiel im Deload sagt, ich nehme kein extra Koffein? Weil mir wäre eigentlich nie im Leben eingefallen, dass ich jetzt im Deal, also ich nehme prinzipiell kein Koffein, wenn ich nicht trainiere, ja? Aber ich trinke immer Kaffee. Und mir wäre jetzt nicht eingefallen, dass ich an trainingsfreien Tagen oder am Deload auch den Kaffee streichen würde. Also Wie macht ihr das?
Hab ich ähnlich gehalten. Also ich habe aktuell sowieso aufgrund gesundheitlicher Geschichten halt ja sowieso den Koffeinkonsum sehr, sehr stark reduziert. Aber ich habe es vorher genauso gehalten. Also an Trainingstagen gibt es halt ein Monster. So, und an Nicht-Trainingstagen halt, wenn ich Lust habe, einen Kaffee, den habe ich halt aber auch für mich quasi nicht eingerechnet. Das war dann einfach so eine Gewohnheitsgeschmacksgeschichte halt, ne? Ich da einfach, weil es aber auch nur ein Kaffee war oder vielleicht nur zwei. Und das merkst du dann halt auch nicht wirklich, je nachdem, was du da stark der Rest ist, ne?
Ja. Von Simon weiß ich ja, dass er unfassbar Kaffee-Junkie ist. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal bei dir war und du mit deiner Kaffeemühle da erstmal 3 Stunden was vorbereitet hast.
Ja, also ich trinke schon echt sehr gerne Kaffee, muss ich wirklich sagen. Und für mich ist es definitiv ein Genussmittel. Also ich trinke es auch wenig, weil ich jetzt sage, ich erhoffe mir irgendwie was daraus, sondern ich trinke es einfach, weil ich es gerne trinke. Dementsprechend, ich lasse es auch nie weg eigentlich. Also ich trinke jeden Tag meine 2, 3, manchmal auch noch mehr Tassen Kaffee. Okay. Und mit dem extra Koffein vor dem Training, das mache ich tatsächlich sehr optional. Also ich glaube auch dadurch, dass ich nicht so diesen krassen Effekt verspüre, ob ich es nehme oder nicht, behalte ich es mir eigentlich eher für die Tage vor, wo ich sage, entweder heute ich strebe irgendwie einen neuen PR oder sowas an, oder ich weiß, ich habe vielleicht richtig schlecht geschlafen oder fühle mich einfach schlapp und nicht so motiviert, dann nehme ich es. Aber sonst, ja.
Simon, wie viel nimmst du dann ungefähr vor dem Training?
Meist 400 Milligramm. Also ich nehme meistens so zwei
kleine. Weil ich habe gerade ein bisschen gerechnet. Ich meine, in einer Tasse Kaffee, also so eine normale Tasse Kaffee halt, ich meine, da sind irgendwas zwischen 80 und 100 Milligramm Koffein drin. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht.
Ich glaube, es ist ein bisschen viel.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, das müsste schon sehr, also klar, kommt natürlich immer darauf an, wie du den Kaffee auch zubereitest, ne? Okay. Wie viel Pulver nimmst du und Co. Okay. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich die durchschnittliche Menge vielleicht eher so bei 60 bis 80
liegt. Okay, ja gut, dann mag ich mich, ich meine, ich habe mal nachgeguckt, aber ich mag mich auch täuschen.
Ja.
Aber könnte ja wirklich vielleicht auch ein Punkt sein, dass du dann im Training weniger spürst, weil die Dosis
vielleicht,
sich vielleicht nicht so krass
unterscheidet. Ja. Vielleicht also muss ich mal auf 800 hoch.
Ja.
Bei dir ist das Fenster einfach ein bisschen größer. Und
600.
Ja, aber wenn du sagst, du hast ja die negativen Effekte auch schon gespürt, dann müsstest du ja nur mal zurückblicken, dann wüsstest du ja wahrscheinlich auch schon, wo der die Obergrenze ist.
Ja, das fängt dann langsam so in den Regionen an,
Ja, krass, also weiß ich nicht. Vielleicht für mich nochmal, wenn ich wieder so bei 100% bin, für mich als, werde ich mir auch mal notieren, vielleicht mich da nochmal in höhere Regionen zu wagen, so Richtung 4, 5.
Ja, mal ausprobieren. 50 Milligramm Schritten oder so hoch. Ich denke, es ist eher sinnvoll, eher immer am unteren Ende mal zu beginnen, weil wofür 500 Milligramm reinhauen, wenn du bei 300 den gleichen Effekt hast, dann ja, und von da aus einfach mal nach und nach steigern und schauen, ob es sich noch in irgendeiner Form positiv auswirkt.
Oder halt Aspirin, ne?
Hatten wir ja jetzt groß und breit schon.
Schließt sich der Kreis.
Haben wir groß und breit schon besprochen. Hab ich jetzt sogar ausprobiert.
Welches hast du genommen?
Ganz normal, Aspirin.
Es muss komplex sein.
Achso, es muss komplex sein.
Es muss komplex.
Okay, dann war das daneben. Ganz normale Tablette, glaube ich, genommen oder so.
Okay. Und war was oder eher nicht?
Nee, ich hatte tatsächlich, ich hatte gerade so eine schöne Mandelentzündung. Und das ging voraus, dass ich so eine Kinderkrankheit hatte. Hand, Fuß, Mund von der Kleinen. Und ich glaube, ich hatte einfach eine, so 10 Tage vorher war so die Inkubationszeit. Da hatte ich immer Kopfschmerzen beim Training. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du mal eine Aspirin, ne? Vielleicht ein bisschen gegen Kopfschmerzen und vielleicht knallt dich das so richtig schön weg vom Pump. War nicht. Nee. Ja, aber es war noch nicht komplex. Okay. Ja. Behalte ich dann nochmal.
Hatte ich es nicht gesagt?
Wahrscheinlich schon.
Doch, auf jeden Fall.
wird dann nochmal ausprobiert.
Unbedingt. Und nicht im Krankenzustand, ne? Das ist ja.
Ja, so das sowieso nicht. Ne, Leute, wenn ihr krank seid, dann bleibt ihr bitte zu Hause. Ne? In meinem Falle waren es halt wirklich nur Kopfschmerzen. Ne? Also es hat sich im Nachgang wahrscheinlich herausgestellt, dass es dann auf eine Krankheit hinauslief. Aber wenn ihr im Sommer mal, es war ja gerade so die Phase, wo es mal heiß, sehr, sehr heiß war und dann wieder kalt war, mal Kopfschmerzen habt, das ist jetzt nicht der Grund, warum ihr sofort schreien müsst und ich kann nicht ins Gym so. Ne? Also aus meiner Warte heraus halt, ne? Sicherlich ein Indikator, aber muss jetzt nicht wenn das halt 3 Tage in Folge passiert, dann ja, dann stimmt halt irgendwas nicht. Ne?
Ja.
Alright, ich würde sagen, das war eine richtig, wie soll ich das sagen, teilweise überraschende Episode, in dem Sinne, was wir da rausgehört haben. Ne? Wie gesagt, viele werden jetzt jubilieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aufgrund der Resensibilisierungsthematik, die wir jetzt durchhaben. Ja, Jungs, ich danke euch. Lasst die Leute wieder wissen, wo sie entsprechend zwischen Episoden das alles nachlesen können, nochmal Newsletter etc.
Ja. Sehr gerne auf thestrengthminds.de kann man sich gerne, wer möchte und interessiert ist, bei unserem Newsletter anmelden. Da bekommt man das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form. Jeden Monat gibt es einen neuen Newsletter mit neuen Themen. Das heißt, wer da Interesse hat, sehr gerne. Und ja, ansonsten, Tommy, bei dir, Instagram, du bist da jetzt sehr aktiv.
Ja, ich
Reels und Co.
mach richtig Content, Alter.
Ja, absolut, der war richtig gut, ey, richtig gut.
Sehr positive Resonanz.
Ja?
Was ich noch zum Newsletter, wir können ja gleich nochmal, was ich noch zum Newsletter sagen wollte. Wir schicken den Newsletter immer zum 15. des Monats raus. Manchmal auch der 16. Also Leute, die das hören und interessiert sind, meldet euch vorher an, weil wir haben jedes Mal Anmeldungen, die dann immer fragen, komme ich nochmal an die letzte Episode ran oder an die letzte Ausgabe? Und ja, wir verschicken halt immer einmal an alle am Verteiler. Wir werden jetzt demnächst auch nochmal von den letzten Monaten, also alle Monate in 2022, gebündelt was rausschicken. Aber wenn ihr euch anmelden wollt, macht es halt immer Sinn, für die aktuelle Ausgabe das vor dem 15. zu machen. Wie gesagt, weil man bekommt immer 5 bis 10 Mails oder dann extra Nachrichten, wo gefragt wird, komme ich nochmal an die letzte Episode, Ausgabe ran? Und dann ist es natürlich für uns auch irgendwo etwas nervig. Also wir machen es letztendlich gerne, aber immer nochmal jedem Einzelnen nachschicken ist halt immer so ein bisschen, ja, ne? Ja.
Gute Ergänzung.
Ja, Thomas, genau, den Link zu deinem Artikel, den werde ich auch mal unten verlinken. Also ihr findet alles, was wir gerade besprochen haben, in den Shownotes.
Okay. Das sowieso, ist sehr nett, Arne.
Sehr nett. Weil das auch sehr viel Sinn macht für halt die erste Thematik, definitiv. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Könnt ihr alles unten klickbar dann euch entsprechend geben. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören bis zu diesem Zeitpunkt, ganz klar. Freuen uns dann nächstes Mal wieder eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich danke euch, Jungs, dass ihr wieder Zeit hattet.
Bitte.
Hat wieder Spaß gemacht. Und
sehr gerne und vielen Dank.
Verbleibe schon mal bis zur nächsten Episode.
Jawohl. Bis dahin.
Ciao.
Nice.
Sehr schön.
Sind immer den